NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
Ab heute sind ferngesteuerte Fahrzeuge in Deutschland erlaubt. In Hamburg hat der Prozess um einen tödlichen Sturz von einem Hochhausbalkon begonnen. Und der NDR startet seine Benefizaktion diesmal zugunsten der Suchthilfe. Das ist irgendwie immer noch eine komische Vorstellung. Da fährt ein Wagen vorbei und am Steuer sitzt keiner. Busse oder Lastwagen, die selbstständig fahren, sind hier und da auch schon im Einsatz. Seit heute ist aber auch ferngesteuertes Fahren erlaubt. Carsten Schabowski, NDR 2 Köln. Wie müssen wir uns das praktisch vorstellen?
Naja, da sitzt ein geschulter Fahrer in einer Leitstelle, hat Kamerabilder, Radar und LiDAR-Daten. Das sind so 3D-Bilder, die dann genau zeigen, wo das Auto, in dem ich ja gar nicht sitze, gerade fährt. Und der Fahrer steuert das Ganze dann übers Netz. Und das Ganze ist so eine Vorstufe zum komplett autonomen Fahren per KI, also autonomes Fahren mit Begleitung quasi erstmal. Und da muss man natürlich, damit das auch klappt, so ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. In der Stadt maximal 70 und auf der Autobahn 80 km/h.
Und an welchen Stellen kann das dann zum Einsatz kommen?
Überall da, wo man dann auf die Art und Weise auch Geld sparen kann, womöglich. Also zum Beispiel Carsharing-Flotten. Heute müssen Anbieter ja oft Fahrer losschicken, um Auto von A nach B zu bringen. Zum Beispiel, wenn ein Wagen am Stadtrand irgendwo geparkt ist. Aber die Nachfrage in der Innenstadt gleichzeitig hoch ist, dann hat man natürlich das Problem, wie kommt das Auto dahin? Und man kann Zeit und Geld sparen, wenn man über Remote Driving, so heißt das, einen Fernlenker dann quasi das Auto von der Leitstelle aus direkt zum Kunden fahren kann. Da gibt's natürlich dann weniger Leerfahrten durch das Personal, weniger Kosten und auch eine schnellere Verfügbarkeit für uns, für die Kunden. Oder natürlich Logistik, die letzte Meile, das ist besonders teuer aus Sicht der Unternehmen. Das heißt, die letzte Strecke zum Kunden, zum Beispiel wenn jemand Flaschen bringt oder irgendwas, dann steht das Fahrzeug ganz lange vorm Haus. Und wenn ich das fernlenke, kann es ja so sein, dass ein Fahrer oder beziehungsweise ein Zusteller da schon wartet und ich als Fahrer das Fahrzeug dann schon zum nächsten Haus fahre. Auch das spart Zeit und damit Geld.
Und kann man denn schon was dazu sagen, wie sicher das Ganze ist?
Es gibt Beispiele aus dem Ausland, wo das schon praktiziert wird, zum Beispiel in den USA, da gibt es Pilotprojekte, oder Estland und China, da gibt es auch Tests mit solchen Teleoperationen, so wird das dann genannt, im Stadtverkehr. Die Technik ist erprobt, auch wenn es noch nicht im großen Maßstab getestet wird. Es gibt bis jetzt noch keine Berichte über Unfälle, ganz anders als zum Beispiel beim autonomen Fahren. Da weiß man ja zum Beispiel, in Kalifornien gab es da schon Unfälle.
Dankeschön, Carsten Schabowski, NDR 2 Köln. Der Fall hatte viele entsetzt. Im April war ein 15-Jähriger in Harburg nachts von einem Hochhausbalkon in den Tod gestürzt. Offenbar war er vor einer Gruppe von Angreifern geflüchtet, die in die Wohnung eingebrochen war. Seit heute müssen sich deswegen 10 Angeklagte vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Raub mit Todesfolge vor. Elke Spanner, NDR 2 Hamburg. Was hat sich da damals genau abgespielt?
Es soll so gewesen sein, dass 7 der jetzt Angeklagten wirklich wie so ein Rollkommando in die Wohnung gestürmt sind. Die sollen die Wohnungstür erst aufgebrochen haben, dann haben sie offenbar noch mit einer Machete eine Glastür zerschlagen und waren dann drin, bewaffnet noch mit anderen Waffen, mit Baseballschläger und Messern. Und die 4 jungen Männer, die sich in der Wohnung aufgehalten haben, die sollen dann so dermaßen in Panik geraten sein, dass sie auf den Balkon geflüchtet sind. Da hat der 15-Jährige offenbar versucht, sich auf einen Balkon darunter zu retten und ist dann offenbar abgestürzt. 8 Stockwerke tief, also wirklich direkt in den Tod.
Und weiß man denn inzwischen, warum der 15-Jährige in dieser Nacht überhaupt in der Wohnung war?
Nein, das ist eine der Fragen, die noch offen sind. Er hat ja in Billstedt gewohnt, also man kann sagen am anderen Ende der Stadt. Er kannte offenbar den Mieter dieser Wohnung da in Harburg, deshalb war er auch in der Nacht da. Und der Überfall, der soll wohl auch diesem Mieter gegolten haben. Der hatte mit einem der jetzt Angeklagten offenbar Streit um Geld. Wie es aussieht, war der 15-Jährige also wirklich tragischerweise einfach zufällig da, also zufällig zur falschen Zeit am falschen Ort. Sein Vater war heute im Gericht, der hatte ein Bild des Jungen dabei, hat das immer so vor sich hergetragen. Das war auch wirklich sehr dramatisch, muss ich sagen. Und der hat gesagt, er will erfahren, wie genau sein Sohn ums Leben gekommen ist.
Wie sicher ist es denn eben überhaupt, dass der 15-Jährige tatsächlich abgerutscht ist und dass ihn niemand gestoßen hat?
Zu dem Schluss ist die Staatsanwaltschaft jetzt gekommen im Zuge der Ermittlungen. Zuerst hatte es ja wirklich geheißen, dass der 15-Jährige womöglich in den Tod gestoßen worden ist. Es war aber so, dass ein anderer der jungen Männer, die in der Wohnung waren, sich auf den Balkon darunter retten konnte. Und deshalb geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 15-Jährige das dann vielleicht auch versucht hat und dabei dann abgestürzt ist.
Und womit müssen jetzt die mutmaßlichen Verursacher bei einer Verurteilung rechnen?
Na, die sind ja alle noch sehr jung, ne? Ein paar von ihnen sogar gerade erst 18 Jahre alt oder knapp darüber. Da ist dann davon auszugehen, dass sie wohl noch nach Jugendstrafrecht verurteilt werden, falls es zur Verurteilung kommt. Und beim Jugendstrafrecht geht es immer eher um Erziehung als um Strafe, aber Haftstrafen stehen da natürlich definitiv im Raum. Die 7, die in der Wohnung gewesen sein sollen, die sind übrigens auch alle in Untersuchungshaft. Nur 3 Angeklagte nicht. Die sollen damals vor dem Hochhaus Schmiere gestanden haben und ihnen droht da natürlich auch eine geringere Strafe.
Dankeschön, Elke Spanner, NDR 2 Hamburg. Egal ob Alkohol, andere Drogen oder auch Medikamente, Computer und Glücksspiele oder Online-Shopping, in Deutschland ist jeder 10. Mensch in irgendeiner Weise von Sucht betroffen und viele kommen da alleine auch nicht mehr raus. Wir im NDR wollen unterstützen, zusammen mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband. Leben ohne Sucht ist in diesem Jahr Thema unserer Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Was bedeutet Sucht für die Menschen im Norden? NDR fragt, das Team hat seine Teilnehmer gefragt. Das sind fast 20.000, die sich an dieser nicht repräsentativen Umfrage beteiligt haben. Bastian Kiesling aus dem NDR-Fragteam. Was beschäftigt die Menschen bei dem Thema Sucht?
Also für die Menschen im Norden ist Sucht ein extrem wichtiges Thema, welches häufig nicht genug Aufmerksamkeit erfährt. Über 90% sagen, dass Suchterkrankungen ein großes Problem in unserer Gesellschaft sind. Und gleichzeitig bleibt es ein Tabuthema. Warum das so ist, haben wir auch abgefragt. Und da sagen viele, es besteht überhaupt Unsicherheit, ob eine Suchterkrankung vorliegt. Und gleichzeitig haben sie die Sorge, auch übergriffig zu sein.
Und jetzt haben wir die Weihnachtszeit, die kommt, Glühwein, Punsch und auch Sekt. Da kommt man kaum an der Volksdroge Alkohol vorbei. Was sagen die Befragten? Da können die standhaft bleiben und auch wirklich mal Nein sagen?
3/4 der Teilnehmer sagen, dass es ihnen sehr schwer fällt, auf Alkohol in unserer Gesellschaft zu verzichten. Und gleichzeitig sagen sie, dass Alkoholabhängigkeit eines der größten Probleme ist. Das zeigt, wie normalisiert Alkohol in unserem Alltag eigentlich ist.
Jetzt haben sich ja auch viele gemeldet, die selbst ganz persönliche Erfahrungen mit Sucht gemacht haben. Was haben die dazu gesagt?
Also uns haben Unmengen an Geschichten erreicht, sehr persönliche Einblicke, was uns besonders beeindruckt hat, wie offen die Menschen uns gegenübertreten, wie viel Vertrauen sie uns schenken. Das geht von Alkoholabhängigkeit über Medikamentensucht bis hin zu Gaming oder Kaufsucht. Und die Menschen reden vor allen Dingen auch über Stigmatisierung, also wie schwer es ist, wie die Gesellschaft mit ihm umgeht, aber auch berichten sie über ihren schweren Alltag und wie schwer eine Sucht für sie selbst, aber auch für Angehörige sein kann.
Aber Sie erkennen sie zumindest an. Was sagen Sie denn zu Hilfsangeboten, die Sie dann bekommen, um da vielleicht wieder rauszukommen?
Immerhin 24% der Befragten geben an, dass sie gar nicht wissen, wo sie professionelle Hilfe bekommen können. Und das ist natürlich ein großes Problem. Also das betrifft auch die Süchtigen selbst, aber auch Angehörige, die natürlich häufig genauso unter der Sucht auch leiden.
Dankeschön, Bastian Kiesling aus dem NDR-Fragteam. Und wir können und wollen da unterstützen, bestenfalls mit euch zusammen und mit Spenden aus unserer Benefizaktion Hand in Hand für Norddeutschland. Alle Infos dazu gibt's im Netz unter ndr.de Hand in Hand und in der NDR2.
Und das war das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
NDR 2 Update täglich um 12 und 17 Uhr.